What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl.
Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Heute widmen wir uns den großen Fragen der Elektrifizierung von Unternehmensflotten. Was braucht es, damit E-Fahrzeuge im Firmenfuhrpark zur Selbstverständlichkeit werden? Welche Rolle spielen Technologieplattformen, Ladeinfrastrukturen und neue Wettbewerber aus Asien? Und wo stehen wir eigentlich aktuell beim Thema Wasserstoff? Gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Hyundai Import spreche ich über strategische Entscheidungen, über Markttrends, über Herausforderungen aus der Praxis sowie auch über den notwendigen Perspektivenwechsel in der Mobilität. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ein herzliches Willkommen an Roland Punzengruber.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
Die Elektrifizierung von Unternehmensflotten spielt eine zentrale Rolle im Mobilitätswandel. Dennoch beobachten wir da oder dort, dass sie sich ein wenig zögerlich verhalten. Wie kann denn dieser Schritt in dieser betrieblichen Umstellung, im betrieblichen Alltag tatsächlich erfolgen?
Ja, es ist tatsächlich so. Es ist, wie du schon gesagt hast, etwas zögerlich, wenngleich auch eine absolute Wachstumskurve feststellbar ist. Waren es 2016, wo wir mit der Elektromobilität begonnen haben, ja, fast 9 von 10 Käufern, die aus dem B2B-Bereich kamen, hat sich mittlerweile das Blatt etwas gewendet. Wir haben heute bei einzelnen Produktfamilien eher die umgekehrte Tendenz, aber man darf nicht vergessen, insgesamt ist natürlich das Absatzvolumen an batterieelektrischen Fahrzeugen deutlich wachsend. Der Bestand in Österreich hat mittlerweile die 230.000 geknackt. Ja, und auch wenn einzelne wenige Flotten eher wieder den umgekehrten Weg gehen, sind es trotzdem viel mehr Unternehmen, die den Weg in reine Batterieelektromobilität gehen.
Welche Faktoren entscheiden jetzt darüber, dass ein E-Fahrzeug gerade im betrieblichen Umfeld wirtschaftlich, effizient und auch zuverlässig betrieben werden kann?
Ja, ich glaube, wenn man uns die Zeit vor den 2020er Jahren ansieht, da hat man, wenn man ein E-Fahrzeug verkaufen wollte, noch teilweise gesetzt auf Fahrprofilanalysen. Ja, man hat einen Dongle ins Auto reingesteckt und hat danach, wenn man das Ganze auf einer GPS-Karte ausgewertet hat, sagen können, ja, das batterieelektrische Fahrzeug ist das richtige Powertrain-Konzept für den jeweiligen Einsatzbedarf. Mittlerweile, 9 Jahre später, muss man aber sagen, die Reichweiten haben sich nahezu verdoppelt. Die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen oder Ladepunkte haben auch in Österreich die 30.000er Schwelle überschritten. Das heißt, punkto Zuverlässigkeit, ja, was die oder den Betrieb von E-Fahrzeugen versus Diesel- oder Benzinfahrzeugen betrifft, gibt es keinen Unterschied mehr. Ich kann jegliche Strecke in Österreich ohne Stressmoment absolvieren. Ich fahre selbst im Jahr 50.000, 60.000 Kilometer, habe noch nie irgendein Problem gehabt, keinen Strom vorzufinden. Was die Zuverlässigkeit des Antriebs betrifft, darf man ohne dies nicht vergessen, die Anzahl der verbauten Teile in einem batterieelektrischen Fahrzeug sind viel, viel weniger. Dementsprechend ist auch ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil kaputt geht, auch ein geringerer. Also was Zuverlässigkeit betrifft, gibt sicherlich ein ganz klares Hackerl zugunsten der batterieelektrischen Mobilität. Was die Effizienz betrifft, darf man auch nicht vergessen. Ja, die Batterieelektromobilität ist in einem stetigen, optimierenden Wandel begriffen. Das heißt, das, was sich an Sprüngen auf jährlicher Basis tut, das ist ja ein Sprung wie in der Motorentechnologie alle 3-4 Jahre. Ja, insofern ist es auch punkto Effizienz hier so, dass mittlerweile die Durchschnittsverbräuche auch gepaart mit den Designmaßnahmen, die getroffen werden, ob das jetzt noch einmal kleine CW-Wertunterschiede sind, weil man jetzt eher auf digitale Außenspiegel setzt oder sonstige Themen. Also es wird jegliches Element bei einem Elektrofahrzeug viel mehr optimiert, als es bei fossilen Antrieben ist. Dementsprechend ist Effizienz für mich heute ebenfalls ganz klar zugunsten der Batterieelektromobilität ausfallend. Nicht nur, weil per se der durchschnittliche Bedarf an Energie, den ich aufwenden muss, um eine Strecke von 100 Kilometer zu absolvieren, ein niedrigerer ist als bei Benzin oder Diesel, sondern weil ganz einfach hier wirklich auch in Kombination mit den Leistungsparametern ja ein viel schöneres Fahren, ein stressfreieres Fahren, ein ruhigeres Fahren gegeben ist und dementsprechend auch punkto Effizienz ein ganz klarer Haken, punkto E-Mobilität.
Also zwei Hackerl bei Effizienz und Zuverlässigkeit. Wie steht es jetzt noch um die Wirtschaftlichkeit?
Ja, Wirtschaftlichkeit, das ist immer so ein Thema, ja, wo man aus Unternehmerkreisen hört, ja, ich will es nicht mehr sehen, dass mein Außendienst die Zeit an den Ladesäulen verbringt. Ja, nur auch das darf man nicht vergessen, eine Zeit an der Ladesäule kann durchaus auch als Quality Time betrachtet werden, ja, indem ich halt meine Mails checke, und es ist sicherlich sicherer, wenn ich stoppe, bei der Ladesäule meine Mails zu checken, als während der Autofahrt. Ja. Das ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern auch ein echter Fakt. Aber ich denke, insgesamt sind immer wieder viele Aspekte punkto der Transparenz kommend. Ja. Oh, jetzt habe ich die negative Erfahrung wieder gemacht, jetzt haben sie mich wieder abgezockt, 89 Cent die Kilowattstunde am Schnelllader, das kostet ja viel, viel. Ja, das ist korrekt, punkto Transparenz muss man genauso sich erkundigen. Vielleicht ist es nicht so einfach wie bei einer Tankstelle, wo ich sofort weiß, was kostet der Liter Super oder der Liter Diesel, weil es dort auf dem Schild gleich ausgewiesen ist, bevor ich überhaupt zur Tankstelle oder zur Zapfsäule fahre. Aber auch hier ist Transparenz vorhanden. Da muss ich halt die entsprechenden Apps haben, um mich entsprechend auch zu erkundigen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, auch punkto TCOs, die Total Cost of Ownership auf die Kilometer runtergebrochen, zeigen eindeutige Vorteile für die Batterieelektromobilität. Und wenn ich vom Strommix her noch dazu mich im grünen Strommix bewege, dann ist auch punkto CO2 die eindeutige Bilanz in Richtung Batterieelektro auszurichten.
Wie bewerten Automobilhersteller und auch ihr bei Hyundai die strategischen Überlegungen? Wie steht es derzeit um neue Technologien, wie zum Beispiel dem bidirektionalen Laden?
Ja, das sind alles Themen, die natürlich einen zusätzlichen USP für die Elektromobilität darstellt. Hat ursprünglich begonnen bei Vehicle to Load, wo ich halt Energie aus dem Auto nehme, damit ich Endverbraucher anschließen kann. Jetzt, wenn ich den nächsten Schritt betrachte mit dem bidirektionalen Laden, dann kann ich natürlich das eigene Auto als Stromquelle und damit als Stromlieferant für andere Haushalte in Betracht ziehen. Und natürlich weiter, wenn ich weiterdenke, kann daraus natürlich ein Useful Business Case auch einmal entstehen. Das alles ist zwar erst jetzt am Beginn, ist aber etwas, was ebenfalls im Bereich der Batterieelektromobilität in den nächsten Jahren natürlich die wirtschaftliche Basis für diesen Powertrain noch einmal deutlich unterstreicht.
Wir haben jetzt eingangs schon darüber gesprochen, manche Unternehmen zögern jetzt noch, E-Autos in den Fuhrpark aufzunehmen. Welche Bedenken gibt es da so und welche strategischen Schritte braucht es da, um mehr Offenheit, um mehr Vertrauen auch in die E-Mobilität zu schaffen?
Ja, es sind halt diese Wirtshausmythen, nenne ich es immer, nach wie vor vorhanden. Ich komme nicht weit genug, es gibt nicht generell genügend Strom, damit ich überhaupt den ganzen Bestand versorgen kann. Die gibt's, die hört man nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt zu Haufen. Aber man muss sich mit der Materie auseinandersetzen. Man muss, und gerade für Unternehmen gilt das, wenn ich den gesamten Fuhrpark erstmalig auf Batterieelektromobilität umstelle, na, dann muss ich mir halt einmal eine Testflotte ausborgen, muss ich wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter einmal fahren lassen, muss ihm auch zeigen oder erklären, wie das Laden im öffentlichen Bereich geht. Da habe ich selbst noch immer die eigenen Erfahrungen, selbst mit unseren Verkäufern, die schon jahrelang mit der Materie beschäftigt ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob jeder einzelne Verkäufer schon einmal öffentlich geladen hat. Ja. So, aber diese Erfahrung, die gehört gemacht. Ja. Das muss jedes einzelne Unternehmen tun, bevor man in diese Richtung geht, weil das Schlechteste, was man haben kann, ist der Widerstand auf Mitarbeiterseite. Ja. So, dann natürlich auch die Aufklärung, dass im Winter die Reichweite tendenziell aufgrund der Außentemperaturen nicht so viel hergibt wie im Sommer. Ja, das ist auch ein Fakt, aber auch das muss ich im Vorfeld den Leuten erklären. Ich muss genauso mit dem Widerstand umgehen. Was ist, wenn ich jetzt einen Außendienstmitarbeiter habe, der immer sein vorgestrecktes Fahrprofil hat, wo auf seiner Route vielleicht wenig Schnellladesäulen vorhanden sind und wo er vielleicht zu Hause auch nicht die Möglichkeit hat, per se zu laden. Das sind Themen, die muss man evaluieren, die muss man bearbeiten, behandeln. Man muss auch aus meiner Sicht immer aus Unternehmenssicht sich überlegen, schaffe ich die eigene Infrastruktur bei mir im Betrieb? Am besten mit der Photovoltaik in Kombination, weil dadurch habe ich natürlich auch einen kostengünstigen Strom bei der Hand. Aber mit diesen Mythen gehört einmal aufgeräumt. Ja, es ist so, dass wie gesagt, der Einsatz von einem batterieelektrischen Fahrzeug absolut möglich ist, in allen möglichen Facetten, im Inland, im Ausland. Ich komme überall hin, in genauso kurzer Zeit, wie ich es mit dem Diesel- oder Benzingefährt machen würde. Fahren ist gleichzusetzen mit Erfahren. Ja? Und wenn ich jedem Mitarbeiter mal die Möglichkeit gegeben habe, diese Materie zu erfahren, dann wird er glücklich sein. Noch dazu, wenn er dann die weiteren Rahmenbedingungen sieht, dass er keinen Sachbezug zu zahlen hat, na, dann freut er sich doppelt. Und wenn er mal eine längere Strecke zu fahren hat, in einem durch, wenn 600, 700, 800 Kilometer, das kommt vielleicht ein oder zwei oder dreimal vor beim durchschnittlichen Fahrer, naja, dann muss ich mir halt vorher die Routenplanung etwas detaillierter ansehen, aber auch das ist heutzutage aufgrund der Vielzahl der Ladestationen keine Hexerei mehr.
Die Unternehmen sollen also auch eine bestimmte Flotte unterschiedlicher Automobilhersteller ausprobieren. Die Konkurrenz am Markt wird ja auch immer größer, nicht zuletzt aufgrund chinesischer Hersteller. BYD ist jetzt zum Beispiel auch sehr groß im Kommen bei uns in Europa. Man muss schon ehrlicherweise sagen, die chinesischen Hersteller sind oft preislich sehr attraktiv. Sie kommen auf technologischer Augenhöhe zu uns und sie sind schnell verfügbar. Wie siehst du jetzt generell für die Automobilindustrie diese Entwicklung? Wie siehst du das seitens Hyundai?
Ja, es ist natürlich so, dass jeder Mitbewerber ganz genau betrachtet werden muss. Ich kann mich nur zurückerinnern, als in der Branche, wie Tesla die ersten Schritte gemacht hat, Tesla nicht ernst genommen wurde. Ja. Heute ist natürlich genauso eine Macht und genauso verhält es sich auch bei den chinesischen Herstellern. Ja. Es gibt natürlich hier ganz klar zu differenzieren. Bei über 200 Marken, die es in China gibt, werden es natürlich nur sehr wenige schaffen, die wirklich erfolgreich nach Europa kommen werden, erfolgreich hier auch in Europa agieren werden. Eine Marke aufbauen, das ist nichts, was von heute auf morgen geht, sondern hängt mit Vertrauen zusammen, hängt natürlich auch damit zusammen, welches Servicenetz ich biete. Und im Endeffekt weiß auch noch keiner, wie die Qualität der Fahrzeuge ist. Das sind natürlich Themen, die bei der Entscheidung zugunsten einer neuen Marke, eines neuen Produktes immer wieder eine Rolle spielen. Dementsprechend werden diese Faktoren auch den raschen oder weniger raschen Aufbau dieser neuen Konkurrenten oder Mitbewerber erlauben oder auch nicht erlauben, aber wie gesagt, jeder einzelne Mitbewerber ist ein ernstzunehmender Kandidat, ganz egal, ob er aus China kommt oder aus sonst einem Land. Wir sind gewappnet und wir stellen uns natürlich diese Herausforderung.
Ihr seid gewappnet, aber inwiefern beeinflusst oder verändert auch genau dieser Mitbewerb, dieser neue, eure Produktstrategie, eure Positionierung oder vielleicht auch gesamte Innovationsgeschwindigkeit am europäischen Markt?
Ja, das, was man natürlich dazu sagen muss, die Chinesen haben natürlich punkto Preispositionierung eine neue Dynamik hineingebracht. Das, was die Rollout-Geschwindigkeit der Batterieelektrotechnologie per se über viele Jahre hinweg geformt hat, war der CO2-Flottenausstoß, der von der EU getrieben wurde, wo natürlich ganz ein klarer Fokus auf den prozentuellen Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge am Gesamtabsatz gegeben war, Jahre hindurch und gerade beginnend mit dem heurigen Jahr noch viel mehr. Es kann sich nahezu kein Hersteller es mehr leisten, ohne einem 20-prozentigen oder höherprozentigen Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen die Strafzahlungen an die EU zu vermeiden. Dementsprechend von dieser Seite her ganz klarer Fokus drauf. Dieser Fokus hat natürlich schon gewisse Tendenzen am Markt beschleunigt, so wie wir auch. Wir haben heuer das Jahr damit begonnen, dass wir uns ganz klar positioniert haben mit Elektromobilität versus fossiler Mobilität und haben dadurch, dass wir ein Modell haben, das ist der Kona, der als batterieelektrischer und Benziner und Hybrid erhältlich ist, wo wir mit der ganz klaren Aussage gekommen sind, jetzt batterieelektrischer Kona zum gleichen Preis wie der benzinbetriebene Kona. Das hat natürlich eine entsprechende Dynamisierung am Markt erfahren, weil dadurch die Fahrzeuge preislich repositioniert wurden und gleichzeitig damit die Elektromobilität zugänglicher geworden ist, in erster Linie für die Privatkunden, mit der Auswirkung, dass bei diesem Modell heuer schon der Privatkundenanteil jenseits der 80% ist. Das heißt, der Flottenfokus hat zum einen die Preisdynamisierung hervorgerufen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, haben die chinesischen Mitbewerber dadurch, dass sie doch gewisse preisliche Vorteile haben, zu einer weiteren Beschleunigung der Preispositionierung in Richtung niedrigere Preise für batterieelektrische Fahrzeuge gesorgt. Das heißt, es ist ein Effekt, den die ganze Branche mitmachen muss, ja, um ganz klar hier volumenstechnisch nicht allzu stark Verluste einzufahren. Aber, und das muss man dazu sagen, es tun sich natürlich etablierte Hersteller damit etwas schwer, weil ganz einfach hier die Chinesen gewisse Produktionskostenvorteile, gewisse Vorteile auch, was die Batterierohstoffe betrifft, haben und damit auch günstiger produzieren können. Das heißt, wenn der europäische oder sonstige internationale Mitbewerb hier preislich mithalten will und muss, dann geht das zulasten von Margen. Und die Schlagzeilen der letzten Wochen, wo man nur liest, jetzt hat diese Marke wieder Milliardenverlust eingefahren und diese Marke hat Milliardenverlust eingefahren, dann ist das natürlich dieser Dynamisierung geschuldet.
Kommen wir von der chinesischen Konkurrenz zu euch, zu Hyundai. Ihr habt ja auch eine eigene Architektur für vollelektrische Fahrzeuge entwickelt. Kurz EGMP steht für Electric Global Modular Platform. Was steckt denn da genau dahinter?
Ja, diese Plattform, das ist eine, wie gesagt, sehr, sehr modulare, aber gleichzeitig stark standardisierte Plattform. Die wurde extra ins Leben gerufen, und zwar Ende der 10er Jahre bereits, um einen Fokus auf batterieelektrische Modelle hinzubekommen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man kann hier mit dieser sehr modularen Plattform vom Kleinwagen bis hin zu den großen SUVs alles integrieren. Man kann zweiradgetriebene, vierradgetriebene Fahrzeuge anbieten. Und was in unserem Fall besonders wertvoll ist, ist, dass diese Architektur auch eine gleichzeitige Integration der 400 Volt und 800 Volt Ladetechnologie, also sprich Schnellladetechnologie, ermöglicht, was man bei einer normalen Integration in ein normales Chassis so nicht darstellen könnten.
Und warum ist das jetzt genauso von Vorteil, insbesondere für Flottenbetreiber, dass man da die Skalierbarkeit hat, dass man Reichweite etc. alles in diese Architektur integrieren kann?
Ja, das Ganze hat natürlich ein Ziel, ja, mit der Skalierung entsprechende Preisvorteile einzufahren und damit die Zugänglichkeit zur Elektromobilität in leistbarere Regionen hinzubewegen.
Blicken wir in die Zukunft. Was wird uns in den kommenden Monaten, Jahren erwarten? Welche technologischen Upgrades wird es geben? Welche Fahrzeuge? Aber auch hinsichtlich Preisstrukturen, über die wir jetzt schon einiges gesprochen haben, und Marktzugänge. Was wird da auf uns zukommen?
Ja, ich glaube, der Trend, der sich jetzt seit Jahresbeginn abzeichnet, bei einigen Herstellern, aber auch in unserem Hause, ist, dass die Batterieelektromobilität, die ja ursprünglich vom C-Segment aufwärts sich entwickelt hat oder etabliert hat, nun auch die kleineren Segmente erreicht. A-Segment, B-Segment, also sprich Stadtflitzer, werden jetzt mit batterieelektrischer Technologie ausgestattet, und damit beginnt natürlich auch der Volumenseffekt, nicht nur im Unternehmerbereich, sondern auch im Privatkundenbereich. Und da sieht man jetzt eindeutig, dass diese Technologie volumenstechnisch natürlich entsprechende Entwicklungen unternimmt. Und das ist einmal der Trend Nummer eins, neben der bereits vorhin gesagten Entwicklung in Richtung Vehicle, also bidirektionales Laden, Vehicle to Grid etc.
Es gibt ja noch eine Alternative zu den batterieelektrischen Fahrzeugen, und zwar Wasserstoff. Wie realistisch ist, dass Wasserstoff als Antriebsart auch im Unternehmenskontext zum Einsatz kommen wird?
Auch mit dieser Technologie sind wir seit dem Jahr 2013 beschäftigt, haben seit geraumer Zeit auch Schwer-LKWs und einen aus Österreich für die ganze Welt heraus entwickelten Stadtbus, einen 12 Meter Stadtbus mit Wasserstofftechnologie im Angebot. Bei dieser Technologie handelt es sich um eine Komplementärtechnologie zur Batterieelektromobilität. Das heißt, für uns gibt es nicht entweder oder, sondern es ist eine Technologie, die dort sinnvoll zum Einsatz kommen soll, wo die Batterieelektromobilität heute noch oder insgesamt ihre Limitierungen erfährt. Ja, dort sind wir mit dieser Technologie zu Hause. Das Thema, was natürlich hier erschwerend hinzukommt, ist ganz einfach, dass die Infrastruktur im Wasserstoffbereich nur sehr rudimentär existiert, wenn überhaupt, in ganz Europa. und damit die Rollout-Geschwindigkeit deutlich hinter der batterieelektrischen hinterherhinkt. Aber wir sind ganz klar der Meinung, dass diese Technologie gerade aus dem Ansatz des Speichermediums heraus in Zukunft eine sehr wesentliche, sehr wertvolle Komplementärtechnologie parallel zur Elektromobilität sein wird.
Also es ergeben sich durch Wasserstoff auch viele neue Chancen. Gibt es aber auch Einschränkungen, gerade im Hinblick auf Infrastruktur oder Einsatzgebiete?
Ja, die Thematik ist die Infrastruktur. Das ist mit einem klassischen Henne-Ei-Problem belegt. Ja. Wenn ich die Fahrzeuge nicht habe, dann rechnet sich der Aufbau der Infrastruktur nicht. Haben wir gerade jetzt gesehen in Österreich, wie die OMV in den letzten Wochen und in den nächsten Monaten die letzten Tankstellen zudreht. Ist jetzt strategisch unglücklich gelaufen, weil mit konzertierten Projekten, ja, und ich rede hier von einem Projekt, das man gemeinsam angeht, wo man ganz klar definiert, welche Größe an Fahrzeugen benötigt es, damit eine entsprechende Infrastruktur profitabel geführt werden kann. Da reden wir bei Heavy-Duty-Fahrzeugen zwischen 25 und 30 Fahrzeugen. Das ist also nicht so viel. Wenn man das gemeinsam im Rahmen eines Konsortiums macht, dann gibt es diese Effekte, dass sowohl der Endnutzer wie auch der Betreiber von Tankstellen wie auch der Produzent von Wasserstoff einen gedeihlichen Business Case erfahren. Das ist, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen, aber ich bin auch hier optimistisch, dass die Entwicklung in den nächsten Jahren auch hier die richtige Bahn einschlagen wird und damit Wasserstoff, ich schätze mal, ab 2030 und folgend auch hier eine Rolle spielen wird.
Zum Abschluss der heutigen Episode darf ich dir noch eine sehr persönliche Frage stellen, und zwar: Was bedeutet es für dich, die Energie- und Mobilitätswende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Ja, ich glaube, es ist eine erfüllende Aufgabe. Warum? Wenn man sieht, wie links und rechts aufgrund der Klimathematik sich Änderungen abzeichnen und wenn man schaut, wie sich die Geschwindigkeit vor allem jedes Jahr noch einmal nach oben steigert, dann erkennt man, glaube ich, relativ rasch, dass hier dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Und natürlich, wenn man, so wie ich, ich habe ein Kind, aber wenn man Kinder hat, im Plural gesprochen, dann ist es sicher so, dass man hier auch heute die richtigen Schritte setzen muss und alles dazu beitragen muss, dass auch die nächsten Generationen es genauso gut haben, wie wir es hatten und hoffentlich auch in den nächsten Jahren haben werden.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Rudolf.
Bitte schön.
Danke.
Danke.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umstieg auf eine E-Flotte weit mehr ist als einfach die Änderung der Antriebsart. Es erfordert technologische Klarheit, strategische Entscheidungen und Offenheit für neue Marktmechanismen. Hersteller wie Hyundai, wir haben es heute gehört, die setzen auf innovative Plattformen, auf praxistaugliche Modelle und auf langfristige Entwicklungsarbeit, wie wir auch gehört haben, beim bidirektionalen Laden. Die Mobilitätswende, die wird nur gelingen, wenn Wirtschaft, Technologie und die Haltung aller zusammenspielen werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle ZuhörerInnen und ZuseherInnen. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zur Mobilitätswende. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen bei What Goes On.